Willkommen beim SmartPod, dem Podcast aus der Smartfabrik. Hier dreht sich alles um Smart Home, Innovation und modernes Bauen. Und heute sind wir bei der Episode 37 und sprechen über das Thema Nicht jeder kann KNX. Ich bin der Christian. Ich bin bei der Smartfabrik und bei der Elektrofabrik verantwortlich für den Vertrieb. Und mit dabei ist mein geschätzter Kollege der Sebastian, unser Planer und Systemintegrator aus der Smartfabrik. Stell du dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, wie Christian schon sagte, ich bin der Planer und Programmierer in der Smartfabrik. Das heißt, ich kümmere mich um das ganze KNX-Thema, begleite euch eigentlich auf dem kompletten Weg. Das heißt, ich plane mit euch und programmiere dann auch. Das heißt, ich sehe immer, ja, sowohl die Planung als auch die Programmierung.
Ja, ich selber bin jetzt, also erstmal schön, dass du Zeit hast, uns da durch dieses Thema zu führen. Ich selber bin ja noch gar nicht so lange dabei und als ich das erste Mal KNX gehört habe, wusste ich überhaupt nicht, worum es geht. Bin aber jetzt nach den vielen Gesprächen mit Architekten, mit auch anderen Elektrikern und so weiter, habe ich mir so einen ersten Überblick verschaffen können. Aber hol du uns doch nochmal ab, was ist genau KNX?
Ja, viele bezeichnen KNX immer als Smart Home. Das stimmt auch im großen Teil. KNX ist eigentlich ein Bussystem, das praktisch eine konventionelle Installation ersetzt. Das heißt, die Schalter und sowas sind nicht mehr direkt mit Leuchten verbunden, sondern es läuft alles über ein digitales Medium. Das heißt, ja, die Beleuchtung wird nicht mehr direkt geschaltet, sondern wird halt in, ja, praktisch in einer Programmierung verarbeitet und an einer zentralen Stelle verarbeitet.
Okay, das heißt also, Smart Home ist ja der gesamte Überbegriff für sämtliche Technologien, Standards, Komponenten und KNX ist ein bestimmter Standard oder eine bestimmte auch Installationsweise innerhalb dieser Smart Home.
Genau, das ist richtig.
Ja. Was ich jetzt hin und wieder in den Gesprächen mit Architekten feststelle, ist, dass die A, entweder gar keine Ahnung haben, dass sie natürlich wissen, Smart Home, ja, ich kann gewisse Dinge, kann ich smart steuern, aber dass KNX für sie wirklich ein komplettes Neuland ist oder aber, dass Architekten sehr negative Erfahrungen gemacht haben mit KNX, sei es, dass sie der Meinung sind, es ist viel zu komplex, es ist viel zu teuer, es ist viel zu aufwendig, man muss unheimlich viel Fach-Know-how haben. Wie siehst du das?
Ja, das mit den viel Fach-Know-how ist theoretisch richtig. Das Problem ist, dass viele Elektriker das umsetzen, die dieses Fach-Know-how nicht haben, da sie sich im Jahr vielleicht mit 2 oder 3 Projekten ja auseinandersetzen. Und da wir das hier, also meine Aufgabe ist eigentlich nur KNX-Projekte umzusetzen, ja, hat man dieses Know-how und man weiß damit umzugehen. Also es gibt sehr viele Beispiele draußen. Wir kriegen auch Projekte von Bestandsanlagen, wo einfach so schlecht programmiert wurde, dass die Anlage wirkt, als wäre das ein schlechtes System. Es wäre unübersichtlich. Das liegt aber einfach nur an der Programmierung. Also ich hatte einmal einen Kunden, der sagte, ich muss den Schalter immer 2-mal drücken. Mir wurde gesagt, das ist normal. Das ist es natürlich nicht. Also das System soll das Ganze ja vereinfachen und jetzt nicht kompliziert machen, dass ein Schalter 2-mal drücken muss, damit das Licht ausgeht. Ja. Ist natürlich, ich glaube, da sind wir uns eigentlich nicht normal. Ja, und sowas sieht man leider da draußen sehr viel. Ja, und das macht halt so ein bisschen den Eindruck von KNX kaputt. Und das ist natürlich auch das, was Architekten dann viel sehen und natürlich dann auch bewerten.
Ja. Ich glaube, das hattest du neulich bei unserem letzten Kundentermin auch gesagt, dass das System an sich eigentlich gar nicht kaputt sein kann, sondern die Programmierung, die dahinter liegt, dafür sorgt, dass man denkt, das System sei schadhaft oder beschädigt oder kaputt. Ja. Und was ich zum Beispiel krass finde, ist, da ist ein Bauherr, der hat sich mit der Materie schon so ein Stück weit beschäftigt, der weiß vielleicht sogar, was KNX bedeutet, ne, kabelgebundener Standard, geht auch seinen Architekten zu und sagt, ich hätte das gerne. Und der Architekt lehnt das komplett ab, eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Schlechte Erfahrungen, man kennt keine Elektriker, die es umsetzen können, es wird fehlerhaft eingebaut, die Nachbetreuung ist nicht gegeben, auch das ist ja, passiert ja, ja oft, ne? Dass ein Elektriker so ein KNX-System vielleicht ganz ordentlich programmiert, den Schaltschrank einbaut und dann den Bauherrn alleine lässt und im Nachgang Anpassungen nicht mehr möglich sind, vielleicht eine Dokumentation fehlt zu dem Schaltschrank oder auch zu der, es gibt ja auch sowas wie KNX-Dateien, die man dann anlegt oder hat, also die ganze Dokumentation und das dann natürlich, man dann natürlich Frust schiebt, so nach dem Motto, jetzt habe ich hier für viel Geld in ein System investiert, was nicht läuft.
Genau. Ja, das ist genau der Grund, ne? Also wie ich schon sagte, dass ja, es halt leider sehr viele da draußen gibt, die ja einfach die Anlage einmal programmieren und dann einfach so hinterlassen sagt, wir sind jetzt fertig, obwohl halt noch so viel möglich ist, ne? Dadurch, dass es natürlich ein digitales System ist, kannst du programmiertechnisch so viel machen und dadurch, dass wir das hier ja eigentlich täglich machen, kriegen wir das auch mittlerweile sehr schnell hin, dass es für den Kunden einigermaßen auch bezahlbar ist.
Ja, ja.
Wenn das jetzt ein Elektriker macht und der hört, ja, ich muss jetzt eine automatische Beschattung machen, dann denkt der erstmal, oh Scheiße, da muss ich jetzt 3-4 Tage Arbeit reinstecken, um so eine Beschattung zu realisieren.
Ja.
Und wir wissen halt mittlerweile, dass die Aktoren oder andere Möglichkeiten gibt und die das eigentlich direkt abbilden können und können sowas halt dadurch halt schnell realisieren und ja, für die Kunden dann auch kostengünstig umsetzen.
Genau, jetzt hast du eben schon richtig gesagt, dafür braucht man ein gewisses Know-how. Der Titel des Podcasts heißt ja auch, nicht jeder kann KNX. Das heißt, nicht jeder Elektriker, der sehr gute konventionelle Installationen macht, kann dann eben auch KNX konzipieren, programmieren und dann auch den Schaltschrank setzen. Was hast du denn für KNX? Also du bist ja bei uns, vielleicht darf ich das noch kurz sagen, du bist ja bei uns der absolute KNX-Profi. Ich glaube, du bist sogar KNX-Tutor oder Ausbilder.
Genau.
Das heißt, du hast ja schon einen gewissen oder ein sehr hohes Niveau erreicht, was so das KNX-Know-how angeht.
Genau, es gibt theoretisch bei KNX drei Stufen, beziehungsweise drei Schulungen. Es gibt einmal die Basic-Schulung und die ist auch wirklich nur basic, wie es schon klingt, weil man lernt jetzt hier nur, wie man zum Beispiel ein Rollo verknüpft und ein Licht. Das war's. Und das ist die Schulung, die die meisten nur machen. Das heißt, wenn ein Elektriker ja KNX zertifiziert ist, dann hat der meistens nur diese Basic-Schulung. So, und das, ja, dass man dann nur ein Licht und ein Rollo programmieren kann, reicht halt in den meisten Fällen nicht aus. Dann hat man nichts gewonnen. Ne, also wenn man nur ein Licht und ein Rollo in dem Haus hat und das man programmieren kann, dann fehlen die ganzen Automatisierungen, die Heizung wird überhaupt nicht behandelt.
Ja.
Das heißt, alles das muss sie sich beibringen und gerade die Heizung ist eigentlich ein Thema, wo man sich sehr mit auseinandersetzen muss, weil man hier viele Fehler machen kann.
Ja, ich glaub's.
Und die Heizung soll ja eigentlich ein Ersparnis sein, wenn man das über so ein System macht und wenn man das aber falsch programmiert, dann ballert die Heizung und ist es kein Ersparnis. Ne? Genau. Der zweite ist der Erweiterungskurs. Hier geht es dann schon ein bisschen tiefer, sowohl theoretisch als auch praktisch. Das heißt, du lernst die Heizung, Lichtsysteme, da kommt sehr viel noch dazu. Und jeder Ausbilder sagt auch eigentlich, man soll mindestens beide Kurse gemacht haben, damit man ein Haus programmiert.
Ja.
Ne? Sonst macht man mehr kaputt als ganz. Also es ist
ja, ja,
hart gesagt, aber die beiden Kurse sollte man gemacht haben, damit man wirklich ein Haus programmieren kann.
Ja.
Genau, die beiden habe ich natürlich auch gemacht. Dann erzählt natürlich sehr viel Erfahrung.
Ja.
Das heißt, du wächst mit deinen Projekten.
Genau.
Und das ist halt, was diese Firma ja auch ausmacht. Wir wachsen dadurch, dass wir schon sehr viele Projekte umgesetzt haben, dadurch dieses Know-how ausgebaut haben. Ich jetzt ja auch schon fast von Anfang an hier dabei bin. Und so natürlich dann sehr viel gelernt habe. Genau, und wie du schon sagst, ich bin auch noch Ausbilder. Ich habe im letzten Jahr meinen Ausbildungskurs gemacht. Das heißt, ich darf jetzt auch offiziell KNX beibringen und diesen Basic-Kurs und auch den Erweiterungskurs machen. Gut, den Erweiterungskurs, da muss ich ein paar Basic-Kurs für machen. Aber theoretisch darf ich die Sachen dann auch offiziell beibringen und auch zertifizieren. Das heißt, wenn, das ist ja auch die Idee, dass wir das hier irgendwann anbieten für auch die Fremdelektriker, mit denen wir arbeiten, dass ich die dann auch ja, schulen kann, dass die auch ein gewisses Grundverständnis dafür haben und dann natürlich auch zertifiziert schulen darf.
Ja,
Genau.
genau, das ist jetzt das technische Know-how, was mir aber auch aufgefallen ist, weil ich dich ja jetzt auch schon diverse Male begleiten durfte. Natürlich auch das Thema, was bedeutet KNX auch, ja, wie soll man das sagen? Smart Home ist ja auch eine philosophische Sache. Das heißt, KNX im Zusammenspiel mit anderen Herstellern oder mit KNX ist ja kein Hersteller, sondern Standard, aber das Zusammenspiel verschiedener Hersteller und natürlich auch das ganze Thema, wann macht KNX überhaupt Sinn? Ne, wann machen gewisse Steuerungen Sinn? Das ist ja auch etwas, was du im Laufe der Jahre durch die vielen Projekte dir angeeignet hast, dass du auch richtig als nicht nur als technischer Berater, sondern auch so im Umgang mit KNX auch auf die Kunden zugehst, wovon ich übrigens sehr profitiere, weil damit fängt es ja erstmal an.
Ja, genau. Also das Problem ist zum Beispiel, dass die Häuser ja mittlerweile, was heißt größer werden, aber die kriegen mehr technische Ausstattung. Das heißt, mehr Rollos, haben mittlerweile auch Fensterkontakte, dass man den Öffnungsstatus der Fenster sieht. Und dadurch alleine, dass sie so groß sind, macht es halt sehr viel Sinn, da ein Smart Home System reinzubringen, dass du einen Überblick hast, dass du das ganze Haus auf einer Visualisierung siehst. Auch wenn ich Projekte in den Betrieb nehme, bin ich sehr froh, dass ich mir einfach nur anschauen muss, welches Fenster ist jetzt noch auf und muss nicht nochmal durchs ganze Haus rennen, um das zu kontrollieren. Dasselbe geht für die Rollos. Ne? Also, wie gesagt, ich habe Projekte, die haben 40 Rollos, da willst du nicht nochmal durchs Haus laufen und jedes Rollo runterfahren. Ne? Und da macht das halt Sinn, wirklich ein Smart Home einzubauen. Ne? Dann hast du häufig mittlerweile sehr viele Beleuchtungen in einem Raum und du willst keine Schalterbatterie dahin ballern, wo das sieht ja auch nicht schön aus.
Da waren
Das
wir ja
ist,
letzte Woche, haben wir uns ja
genau, wir
ein
haben uns
Negativbeispiel angeschaut.
uns ein sehr gutes Negativbeispiel angeschaut, wo halt sehr viele Schalter waren, die nebeneinander waren, wo jeder beschriftet war, das Licht, das Licht, das Licht einzeln. Das ist, also da stehst du eine halbe Stunde vor, um jedes Licht einzuschalten. Ne? Und das macht dann halt keinen Sinn mehr und genau an dieser Stelle macht es Sinn, ein KNX-System einzubauen, wo du halt ja zum Beispiel im Lichtfall dann mit Szenen arbeitest, wo du dir einmal eine schöne Szene einstellst für diesen Raum, vielleicht zwei, die du unterscheidest und das
Genau.
war's.
Genau, also das Beispiel von letzter Woche, wo wir beide ja waren, also eine Bestandsimmobilie, das KNX-System war, glaube ich, von 2012, 2013. Man muss natürlich sagen, dass damals vielleicht noch anders geplant wurde und man das auch anders gesehen hat. Mittlerweile ist es so, dass es wirklich wieder zurückgeht. Man beschränkt sich wirklich auf die Kernfunktionen, gerade was so Taster und Schalter angeht. Aber das Spannende für dich war ja, reinzukommen, sich das KNX-System, das Bestehende anzuschauen und was man dann oder was du ja dann auch relativ schnell festgestellt hast, viele Köche verderben den Brei. Ne? Dann, wenn dann irgendwie drei, vier Elektriker sich diesem Thema annehmen, jeder meint, was Gutes zu tun und verschlimmbessert eigentlich.
Genau, also genau, es wurden halt Zentralsteuerungen umgesetzt in ja, einem ziemlich schlechten Maße. Und zwar hat man ans Bett drei Schalter gemacht, wo jedes Licht aus diesem Haus einzeln drauf waren. Das heißt, man musste erstmal alle Schalter durchklicken, bis alle Häuser aus waren, alle Lichter aus waren. Das, wie gesagt, das macht keinen Komfort. Und genau das ist auch das, wo halt viele denken, ja, das macht ja viel mehr das System komplizierter als einfacher. Und man kann halt mit KNX sagen, mit einer Taste, ich schalte die ganze Wohnung aus oder Haus. Und genau sowas muss umgesetzt werden.
Ja,
Ne?
genau.
Also dann hat man nichts gewonnen. Dann hätte man auch normale Schalter dahinsetzen können und hätte sich das KNX-System sparen können. Also, das ja, macht halt keinen Sinn.
Also was ich jetzt feststelle, wenn ich telefoniere ja viel mit Architekten und zu wissen, dass wir eben mit dir hier einen KNX-Vollprofi haben, führt dazu, dass ich sag mal, die Bereitschaft darüber zu sprechen und sich dem Thema auch wieder anzunähern, deutlich gestiegen ist. Also ich merke schon, immer dann, wenn Vorurteile zum Thema KNX vorherrschen, dass ich dann quasi mit unserem Know-how oder mit diesem Mehrwert, den wir ja bieten, dass ich da entgegenwirken kann. Wie läuft denn jetzt so ein Projekt ab? Also angenommen, ich bin jetzt der Vertriebler und habe jetzt mit einem Architekten auch einen Bauherrn oder einen privaten Bauherrn, der einen KNX haben möchte. Und ne, dann ist erstmal das Vorgeplänkel. Wir sprechen über die, ich sag mal, die Grundbedarfe und die Grundideen. Und dann ist es ja so, dass du anhand der Grundrisspläne schon mal so eine
Genau, also
konkretere Planung machst.
genau, sobald wir die Grundrisspläne zugespielt bekommen, gehen wir die mit den Kunden einmal komplett durch, ne? Das heißt, wir machen natürlich auch ja, Vorschläge, wo wir was machen wollen. Wir gehen mit dem Kunden jedes Gewerk einmal durch und fragen halt, wollt ihr das machen, wollt ihr es nicht machen, sagen natürlich auch, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Und hangeln uns halt so daran und ja, machen dann einen ersten Entwurf der Elektroplanung, der eigentlich ja immer unser Vorschlag ist, natürlich auf die Kunden zugeschnitten, aber wir treffen damit auch meistens sehr gut, ne? Also wir drehen dann immer noch ein paar Runden mit ein paar Anpassungen, mit Steckdosen, so das können wir auch gar nicht alles abschätzen, das muss der Kunde natürlich entscheiden. Aber ja, mit unseren Ideen, die wir da reinbringen und Erfahrungen, treffen wir in 80% der Fälle eigentlich die Planung, ne? Also da wird nicht mehr viel dran geändert. Die Kunden sind mit unseren Ideen dann auch eigentlich so zufrieden und d'accord, dass sie sagen, nee, das machen wir so. Und ja, dann, sobald diese Planung abgeschlossen ist, fertigen wir für die Elektriker, wenn es jetzt nicht unsere eigenen sind, eine Liste an mit jedem Kabel, ne, das wir für unser System brauchen, damit auch hier bloß nichts vergessen wird. Und das erhält dann der Elektriker und natürlich auch der Kunde und arbeitet sich halt an dieser Liste durch. Das ist so der Planungsteil. Wenn man den ganzen Weg mit uns gehen möchte, was eigentlich in den meisten Fällen immer so ist, dann bauen wir auch noch den Schaltschrank, der natürlich auf dieser Planung beruht. Das heißt, der Elektriker muss natürlich unbedingt nach dieser Liste arbeiten, weil nach dieser Liste fertigen wir auch nach unserem Schrank an. Wir fragen natürlich nochmal nach, bevor dieser Schrank gebaut wird, ob alles dieser Liste so gemacht wurde. Wenn nicht, passen wir das noch so an, dass der Schrank natürlich dann auch am Ende mit der ganzen Technik zum Haus passt. Der wird dann auch von uns vorprogrammiert. Das heißt, die Grundparametrierung ist da eigentlich schon drauf. Das heißt, sobald der Schrank rausgeht und die Schalter, funktionieren die Grundfunktionen schon, dass man Rollo runterfahren kann, eine Beleuchtung steuern kann, und die ganzen Feinheiten können dann ganz am Ende entweder vor Ort in Betriebnahme oder in Betriebnahme aus der Ferne.
Was heißt das denn jetzt für einen privaten Bauherrn oder aber auch für einen Architekten? Wo können Fallstricke sein? Also wir haben jetzt gerade über die, ich sag mal, du bekommst Grundrisspläne und machst darauf basierend dann schon mal eine erste Planung, vielleicht sowas wie eine Stückliste oder eine Grundbemusterung. Aber wo liegt denn da schon die Gefahr, als nicht kein X-Profi schon Fehler zu machen?
Ja, dadurch, dass wir natürlich auch schon die Programmierung, die am Ende kommt, im Hinterkopf haben, wissen wir natürlich, wie wir Sachen platzieren. Wenn wir jetzt mal einen Präsenzmelder uns überlegen, wenn der an der falschen Stelle
Ja, gutes
sitzt,
Beispiel.
mit toten Winkeln,
Ja.
dann war es doch schon, ne? Dann bringt
Ja.
der nichts. Dann funktioniert die ganze Beleuchtung nicht. Du willst ja in einem Flur beispielsweise haben, da du gehst rein und wirst in allen Bereichen erkannt und das Licht geht nicht wieder automatisch aus. So,
Ja.
wenn der jetzt aber irgendwie falsch sitzt, dann war es das, ne?
Ja,
Dann
genau.
hast du keinen Bock mehr. So, und genau da, deswegen sollte man auch schon so früh damit anfangen, ne? Das heißt, schon in der Planung einsteigen und solche Sachen mit bedenken. Wir platzieren die Präsenzmelder auch gerne noch vor Treppen, dass wir die Treppen getrennt schalten, da der Präsenzmelder mehrere Sensoren hat. Das ist genau die Ahnung, die man für sowas braucht,
Ja.
ne? Weil dann kann man die schon so platzieren, dass man auch Teile getrennt steuern kann, ne? Und solche Sachen bedenken wir halt schon in der Planung, ne? Und das ist halt dann, was am Ende in der Ausführung das Ganze halt auch cool
Ja,
macht.
und dann, genau, und wo dann am Ende, wenn der Nutzer dann auch sieht, ja, das ist in der Planung, ist es wirklich schon so umgesetzt oder so einkalkuliert worden, wie ich es hinterher ich sag mal, in der Anwendung haben möchte. Der nächste Punkt, Programmierung. Ich glaube, auch da braucht man eine ganze Menge Know-how. Oder da kann
Genau.
man eine ganze Menge auch falsch machen.
Genau. Also theoretisch ist die Programmierung kein Hexenwerk. Das ist schon sehr gut von KNX damals durchdacht worden, dass das ja jetzt nicht unfassbar kompliziert ist, aber du musst halt sehr viel bedenken, ne? Also, was halt häufig wo ich ja eben von gesprochen habe, dass man zweimal den Schalter drücken muss, liegt einfach daran, dass der Schalter nicht weiß, ob das Licht jetzt an ist. So,
Okay.
und das muss natürlich programmiert werden, das ist jetzt nicht einfach, aber viele wissen das nicht. Ne? Und das sind halt die Fehler, die natürlich dann gemacht werden.
Ja. Und dann natürlich auch das Thema Schaltschrankbau. Da haben wir natürlich hier sehr gute Ausgangssituation, dass, wenn ich jetzt mal hier in unsere Räumlichkeiten reinschaue, wir haben die Programmierung, den Schaltschrankbau, sie liegen keine 5 Meter auseinander. Das heißt, auch unsere Kollegen oder die Elektriker kommen rein, wissen dann oder bekommen von dir im Prinzip auch sowas wie einen Auftrag, wie der
Genau.
Schaltschrank auszusehen hat.
Ja.
Und das, was ich so sehe, es wird sehr, sehr sauber gearbeitet. Ich glaube, das
Genau.
ist ja auch nochmal
Ja.
ein sehr wichtiger Punkt.
Genau, also so sauber wie unsere Dokumentation auch ist von den Schaltschränken, wird auch gearbeitet. Auch beim Schaltschrank kann man noch viele Fehler machen. Ne? Wenn der so unübersichtlich ist, dass du am Ende nicht mehr durchblickst und die Dokumentation nicht passt, dann und du jetzt, es kommen immer mal Änderungen noch im Haus, die du irgendwann, sei es in 10 Jahren, machen möchtest. Und wenn du dann aber ja jeden kleinsten Teil nochmal prüfen musst, dann ist das einfach unfassbar viel Arbeit.
Ja.
Und ja, dadurch, dass wir so nah dran sind, kann ich jetzt auch mal eben rübergehen und schauen, habe ich das mir so richtig gedacht, wurde das richtig umgesetzt, wie können wir die Pläne verbessern, dass der Schaltschrankbauer ja auch schneller ist und vielleicht auch ja weniger Material oder sowas verbraucht. Alleine sowas ist halt super praktisch, ne? Und wie gesagt, der Schrank wird so gebaut, wie wir geplant haben. Und deswegen sollten wir diesen Schrank auch bauen. Weil wenn wir das jetzt wieder übergeben und jemand anders wieder ein bisschen sich was anderes überlegt, dann funktioniert das
Viele
Ganze
Köche
nicht mehr.
verderben den Brei.
Genau.
Also Paradebeispiel ist ja auch, dass jemand einen Schaltschrank baut, ohne zu wissen, ich meine, Schaltschrank, wissen wir ja, ist größer als ein
Genau.
normaler Sicherungskasten.
Ja.
Auch da muss man vielleicht so 20, 25% Puffer einrechnen. Also man weiß ja nie, was noch an Aktoren
Ja.
dazukommt. Und auch da habe ich schon Architekten gehört, die gesagt haben, wir mussten den ganzen Technikraum neu, wir mussten teilweise Sachen rausreißen, damit der Schaltschrank überhaupt reinpasst. Ich meine, das
Genau.
sind ja auch so Sachen, die man, die
Die
wir
müssen
oder die du
dann,
ja von vornherein mit
genau.
einkalkulierst.
Also so, der wird natürlich bei uns auch in der Planung eingezeichnet mit den richtigen Maßen. Ich kriege ja von den Architekten natürlich dann die richtigen Maße. Das heißt, ich kann die Maße auch verwenden. Und wenn ich dann sehe, okay, das wird knapp, dann mache ich mir natürlich Gedanken und kläre es mit den Architekten ab. Es wird sowieso abgeklärt, aber wenn ich auch nochmal sehe, dass der Platz knapp wird, hake ich dreimal nach.
Ja.
Ne, weil wenn natürlich der Schrank rausgeht und dann auf einmal nicht da reinpasst,
Ja.
wäre schlecht. Das ist noch nie passiert in unserer Firma. Also dadurch, dass das auch so bleibt, wie gesagt, aber dafür planen wir das Ganze ja, damit
Ja.
ja nichts liegen bleibt, nichts vergessen wird
Ja.
und ja, das alles funktioniert.
Also was ich jetzt heraushöre, und ich glaube, das ist auch interessant so für unsere Hörer, das eine ist das technische Know-how. Das heißt, ich muss das kein X verstanden haben, Programmierung verstanden haben, auch natürlich einen Sinn für Architektur haben. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, was auch nicht viele können oder vielleicht nicht haben, ist Zeit. Ne? Ich sage mal, ein Elektriker, der neben ganz normalen Elektroplanungen oder Angebotserstellung, der soll sich dann auch noch hinsetzen und programmieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man wirklich darauf achten sollte, hat jemand die Kapazitäten und das Know-how, das auch sauber vorzubereiten.
Genau, also du brauchst auch nicht nur die Zeit und das Know-how, du brauchst auch die Ruhe dafür, weil wenn du jetzt irgendwie eine Änderung oder ein Licht programmierst, dann musst du immer mehrere Sachen mit bedenken. Du hast ja einmal eine Visualisierung, dann ein Taster, dann die Beleuchtung selber, so die musst du ja alle miteinander verknüpfen. Ne? Und wenn du nicht die Ruhe hast und Elektriker machen das meistens zwischen Tür und Angel, dann vergisst du das. Ne? Und dann ruft der Kunde ja an, ja, ich kann den ja zwar über einen Schalter schalten, aber in der Visualisierung habe ich das Licht nicht. Ne? Und deswegen muss man da sehr konzentriert sein und darf auch nicht abgelenkt werden. Deswegen habe ich hier auch gerne mal Kopfhörer auf, damit ich halt wirklich ja im Projekt drin bin und nicht abgelenkt werde, damit halt solche Fehler nicht passieren. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich das mache und nicht mein Chef. Der ist nämlich leicht ungeduldig. Du brauchst eine Geduld dafür, das ist keine Frage, weil wenn du die nicht hast und dich schnell aufregst und keinen Bock mehr drauf hast, dann brauchst du dich damit nicht zu befassen. Ne? Also es ist ja einfach ja schon viel Aufwand. Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz auf das Thema fehlerhafte KNX-Anlagen. Wie gesagt, letzte Woche, die war ja nicht wirklich fehlerhaft, wobei es funktionierten einige Sachen nicht mehr. Genau. Aber so richtig, dass eine KNX-Anlage richtig, wo du wirklich gesehen hast, da war jemand am Werk, der überhaupt nichts davon versteht.
Ja, also ich habe schon einige Anlagen gesehen, wo jemand am Werk war. Keine Ahnung davon hatte, dass man das nicht mehr hätte. Ich hatte einmal einen Kunden, der wurde uns vom Basalte zugespielt, weil da nichts funktionierte.
Ne? Also, ganz kurz, Basalte ist ein Hersteller für genau. Taster, für Server, genau. Also im Prinzip KNX-Hardware.
Genau, Basalte produziert KNX-Hardware und verkauft die natürlich auch und die verwalten auch ein bisschen die Projekte und haben uns eins zugespielt. Was halt überhaupt nicht funktionierte. Mhm. Und wir sind dann da hingefahren mit einem schlechten Tanken, das erwartet uns jetzt die volle Katastrophe, so war es theoretisch auch, aber es war eigentlich nur ein kleiner Fehler. Mhm. Also wir hatten das Problem sehr schnell behoben und die Anlage funktionierte wenigstens in ihren Rundbaustein. Was aber fehlte jetzt auch hier wieder, dass der Kunde konnte manche Lichter überhaupt nicht schalten. Er wohnte 2 Jahre in diesem Haus und freute sich, dass ich ihm eine Lampe eingerichtet habe, dass er die schalten kann. Ne, also das ist halt, ja. Denkt man sich, wenn da ein KNX-Programmierer war, dann fragt man sich wirklich, was hat er da gemacht? Ja. Also das ist jetzt, wie ich schon sagte, kein Hexenwerk. Man muss es einfach konzentriert machen mit einem kleinen Know-how und das war's. Und das ist halt einfach super schade.
Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir auch ganz klar sagen, wenn wir ein Haus verlassen, dann wirklich erst in dem Moment, wo alles läuft, genau. Ne, wo alles vorher richtig programmiert wurde, wo die Szenen alle richtig eingestellt wurden, wo du letztendlich auch in der Endabnahme nochmal vor Ort beim Kunden bist und ihm quasi das System übergibst, sei es auch die Visualisierung in Form von Tablet, Handy genau. und so weiter. Ja. Und dass du rausgehst und der Kunde kann sofort starten,
genau.
ohne offene Fragen.
Ja,
ich habe, glaube ich, von einem Architekten mal gehört, dass ein Elektriker bei seinem Bauherrn sogar den Server wieder mitgenommen hat. So nach dem Motto, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und der hat sich nie wieder gemeldet. Der Elektriker ist verschwunden oder ist insolvent gegangen. Das heißt, es wurde viel Geld ausgegeben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt. Das hast du auch schon mal gesagt, so zwischen Tür und Angel, dass es Projekte gibt oder andersrum. Ja, es ist richtig, KNX kostet ein paar Euro mehr. Es ist also keine günstige Option. Allerdings ist es so, dass man, wenn man es sauber vorbereitet, wenn man eine sehr gute Planung hat und auch Programmierung, dass man dann letztendlich im Vorfeld Geld in die Hand nimmt, aber im Nachgang nicht eben doppelt und dreifach zahlt.
Ja, genau. Also klar, KNX kostet ein bisschen Geld, aber man möchte ja auch einen gewissen Komfort in einem Haus haben. Ich glaube, das ist mittlerweile allen sehr wichtig. Beispiel ist jetzt auch das Handy, es ist auch teuer, aber du gewinnst dadurch einen gewissen Komfort.
Ja.
Genau, wir haben natürlich das so perfektioniert, dass es jetzt nicht so teuer ist wie bei Elektrikern. Aber es kostet natürlich was. Ne? Die Hardware wird mittlerweile tatsächlich immer günstiger, da ja immer mehr Hersteller mitspielen und natürlich dann auch die Preise versuchen ein bisschen zu drücken. Das heißt, es wird schon günstiger. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, eine konventionelle Installation ist jetzt gleich teuer. Ne? Das ist leider noch nicht so. Aber wir kommen langsam sehr nah ran. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte eine Heizungssteuerung, die ja mittlerweile in fast allen Häusern Fußbodenheizung ist, dann ist eine KNX-Anwendung hier nicht mehr viel teurer. Bei einer Beleuchtung ist es natürlich noch ein bisschen so.
Ja.
Aber wir kommen dann zusammen in eine Range, wo das dann jetzt nicht mehr so, so viel Rolle spielt.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es darf nach wie vor was kosten.
Ja.
Ich meine, es steckt ja auch Know-how dahinter, es stecken hochwertige Komponenten dahinter.
Ja.
Und letztendlich ist das ja auch es ist wie bei einem Auto, ne? Wenn ich eine gewisse Innenausstattung habe oder bestimmte Features, dann lege ich dafür ein bisschen mehr Geld auf den Tisch. Aber auf der anderen Seite hast du recht, es kommt immer mehr. Also was ich feststelle, nicht nur in Einfamilienhäusern, sondern mittlerweile auch in gewerblichen Immobilien, ob das Bürogebäude sind. Aber auch da ist natürlich, oder kommen wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema, warum sollte in Zukunft darauf geachtet werden, dass Bauherren oder Architekten sich auf kein ex-zertifizierte Handwerker berufen
Ja,
oder darauf zurückgreifen?
genau, also damit die von mir genannten Fehler auf jeden Fall nicht passieren und der Kunde am Ende glücklich ist, ne? Weil das ist eigentlich ja das, was man erreichen möchte in so einem Projekt, dass der Kunde am Ende glücklich ist. Und genau deswegen lassen wir die Kunden auch nicht alleine, sondern gehen halt bis zum Ende, gucken, dass alles nach den Wünschen programmiert wurde, umgesetzt wurde und ja, so überlässt man eine Anlage und nicht anders, ne? Der Kunde muss glücklich sein, er muss merken, er hat dadurch Vorteile. Ich habe sehr viele Kunden, die am Ende sagen, zum Glück habe ich das gemacht. Und das ist das, was man erreichen möchte, ne?
Erstmal vielen lieben Dank.
Gerne.
Also auch ich habe jetzt in der halben Stunde wieder ordentlich was dazugelernt. Das Schöne ist ja, dass ich mit dir gemeinsam den einen oder anderen Architekten oder Bauherrn auch besuchen darf und wir vor allen Dingen da wirklich Vorurteile ausräumen können,
Ja.
die leider nach wie vor immer noch sehr, sehr stark verbreitet sind in Bezug auf KNX, ob das jetzt die Kosten sind, ob das die Komplexität ist. Fakt ist, KNX oder auch Smart Home Gebäudeautomation wird immer intuitiver und wird auch immer, setzt sich auch immer mehr durch.
Genau.
Und ja, ich freue mich, dass ich mit dir so einen coolen Partner und so einen coolen Fachmann an meiner Seite habe, der mich dann auch fachlich immer wieder aufschlaut. So, die eine oder andere Frage hatte ich ja schon an dich.
Das ist richtig, aber das ist ja
So.
vollkommen in Ordnung, dafür bin ich ja da.
Nein, aber was halt toll ist, du kannst ja mittlerweile in jeden Immobilientyp kannst du ja KNX mit einbauen. Vielleicht nicht immer in der gesamten Breite, aber gerade was so im Bereich der privaten Wohnimmobilien da alles möglich ist, das ist schon irre. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, für deinen Input. Wann immer ihr eine Frage habt, liebe Zuhörer, zu dem Thema KNX, zum Thema Smart Home, kommt gerne auf uns zu. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis zum
Tschüss.
nächsten Mal.